Bonjour Marie und bonjour ihr alle. Ich stimme mich schon mal ein auf die Folge heute. Vielleicht hört ihr es, denn es geht nach Frankreich, mein absoluter Herzensort.
Ja, schön, dass du uns mitnimmst. Bonjour. Guck mal, das kriege ich auch gerade noch hin.
Ja, sehr gut. Hast du gut gemacht.
Schade, dass wir jetzt hier nicht so ein Croissant haben oder so.
Oh,
das
stimmt,
wäre so richtig gemütlich
stimmt.
gewesen.
So ein paar Macarons oder so.
Ah, ja. Stellt euch das vor. Ich rieche es schon auf jeden Fall. Ich bin Marie und ich begrüße euch hier zusammen mit Luisa. Wir haben mal wieder eine Geschichte aus der Wissenschaft für euch. Und die ist dieses Mal wirklich sehr passend für so ein richtig schönes Sommerwetter.
Ja.
Denn wir gehen nach draußen.
In die Natur. Also wirklich. Ja. Heute ist nur Outdoor-Folge hier sozusagen und ich weiß nicht, wo ihr gerade hört oder wann ihr gerade hört, aber hier ist gerade bestes Sommerwetter.
Ja.
Es ist heiß. Fast schon ein bisschen sehr heiß, aber man möchte einfach draußen sein, man möchte sich irgendwie ins Gras legen oder durch den Wald gehen. Wald ist natürlich eine gute Option, weil es dann nicht so heiß ist.
Ja,
ne?
Ihr braucht auch jetzt keine krasse Ausrüstung, während ihr uns hört.
Nee, genau. Also man kann einfach da liegen und beobachten und sich da so ein bisschen reinträumen. Und das hat nämlich unser lieber Wissenschaftler, den wir heute vorstellen, auch gemacht. Über den wollen wir heute sprechen. Wir wollen euch in seine Welt so ein bisschen entführen. Er konnte richtig gut träumen und er hatte jede Menge Fantasie. Genau das Richtige für seinen Beruf, könnte man sagen, oder ja, seine Berufung so ein bisschen auch.
Wir sprechen heute über Jean-Henri Fabre, Wegbereiter der modernen Verhaltensbiologie, Ökophysiologie und seine Erforschungen der Insekten- und Pflanzenwelt.
Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Ja, Marie, wie sieht's bei dir aus, wenn du eine Spinne siehst, selber wegmachen oder kreischend weglaufen?
Ich kreische nicht, aber ich laufe trotzdem weg.
Stumm kreischst du so in dich rein.
Da ist so ein, da werde ich ganz sprachlos.
Ja. Also ich muss sagen, Insekten sind auch nicht so meine Freunde. Ich finde die faszinierend, aber ich habe die nicht gerne an mir oder um mich oder so.
Ja, wobei ich muss sagen, Spinnen sind dann noch meine. Die sind dann nochmal speziell.
Ich habe Insekten gesagt, ne? Ich meine auch Spinnen. Also genau,
ja,
Insekten
generell
habe ich kein Problem mit, aber Spinnen, ich weiß nicht, was es ist.
Also
aber
das andere, was krabbelt, ist eigentlich okay.
Ja, finde ich auch, ne? Ja. Außer Skorpione noch, da habe ich schon wirklich
Hast
auch ein bisschen Grusel. In Frankreich tatsächlich, ja.
Und ich wollen wir da heute doch nicht hin.
Im Schuh auch und so Sachen.
Oh Gott.
Ja, oder so unterm Koffer oder so. Also das, obwohl ich ja selber Sternzeichen Skorpion bin hier, unwissenschaftlich, habe ich da, weiß ich nicht, große Hemmungen.
Die bestimmt gefühlt.
Ja, vielleicht ist die Aura zwischen uns nicht so gut. Oh Gott, nicht in solche Szenen abdriften. Aber dann mal die nächste Frage. Magst du Grammatik?
Sehr. Ja. Ich liebe Grammatik.
Echt? Okay, krass. Du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte, denn der Wissenschaftler Jean-Henri Fabre, den wir euch hier heute näher bringen wollen, hat Grammatik. Gehasst und man könnte sagen, Spinnen geliebt.
Okay,
also
wir hätten uns
da
gut
nicht so,
ergänzt.
Ja, ergänzt könnte man so sagen. Du hättest ihn bei dir abschreiben lassen können und er dich bei ihm so, ne? Ja, er hat immer gesagt, die Grammatik erstickt das Leben. Also das waren wirklich sehr harte Worte, die er da gefunden hat. Und währenddessen alles, was krabbelt und alles, was so rumgekreuscht und gefleucht ist, das fand er irgendwie gut. Und er konnte der Krabbelwelt nicht nah genug kommen, könnte man sagen. In der Schule hat er dann auch am liebsten irgendwie aus dem Fenster geschaut und sich in die Natur geträumt oder auf einem von seinen... Oder einem von seinen Lehrbüchern, die er da hatte, da war so eine Taube drauf und die hat er dann ins Detail, also so ein Foto oder eine Zeichnung von einer Taube, hat er dann wirklich ins kleinste Detail studiert und wie die Flügel ausbreitet und wie die Farben schillern und so, aber das, was im Buch stand,
ist an ihm vorbeigeflogen.
Genau, das fand er nicht so spannend. Und wenn wir uns jetzt mal an einen beliebigen Tag im südfranzösischen Sommer in sein Leben ranzoomen, dann würden wir wahrscheinlich so einen wirklich heißen Tag, wie wir ihn vielleicht heute auch haben, also die Sonne brennt vom Himmel, alle suchen Schattenplätze, nur ein Mann liegt da auf dem trockenen Lehmboden im Staub und er liegt auf dem Bauch und schützt sich lediglich mit so einem großen, breitkrempigen Filzhut, der war sehr charakteristisch für ihn, vor dieser erbarmungslosen Sonne und er beobachtet ein Schauspiel, das sich direkt vor ihm abspielt. Hauptperson in diesem Schauspiel ist eine Sandwespe, die sich ein Schacht ins Erdreich nagt.
Ja, diese Wespen sind echt super spannend anzugucken. Mhm. Wisst ihr, wir verlinken euch mal ein Bild. Die sehen eher so aus, finde ich, wie fliegende Ameisen. Also so ganz schlank.
Mm, stimmt, irgendwie, dass sie gut in diese Schächte reinkommen und in irgendwelche kleinen Lücken und so.
Mhm. Und also er liegt da jetzt im Staub, guckt sich das an, wird vielleicht auch so von Menschen, die vorbeikommen, eher komisch angeguckt. Aber er findet das super spannend zu sehen, jetzt wie die Sandwespe die Erde und kleine Steinchen aus diesen gegrabenen Schächten herausträgt und etwas weiter dann entfernt von der Öffnung ablegt. Besonders flache und speziell geformte Steine legt die Sandwespe aber genau neben die Öffnung ihres Schachtes. Und als es dann Abend wird, dann sieht dieser Mann, Henri, wie die Sandwespe einen besonders passenden flachen Stein greift und damit provisorisch den Ausgang ihres gebauten Schachts verschließt, wie so eine kleine Tür. Mhm. Und dann fliegt sie fort und Henri folgt ihr mit seinem Blick, vielleicht besucht sie noch ein paar Blumen in der Nachbarschaft, um im letzten Tageslicht noch so ein paar Tropfen Zuckersaft einzusammeln. Und Henri markiert genau diesen Beobachtungsort mit ein paar Zweigen und geht nach Hause.
Ja.
Perfekter Sommertag für ihn.
Perfekter Sommertag für unseren Henri Favre. Also das wäre wahrscheinlich so der normale, ja vielleicht so Mittwoch, tagsüber an einem Sommertag. Und auch da muss ich wieder dran denken, wie langweilig unsere Bürosituation gegen die von Henri Favre ist.
Leute, legt euch ab und zu mal in den
Staub. In den Staub.
Auf den Bauch, in den Staub vor allem.
Wirklich. Und beobachtet einfach mal. Also da ganz großer Appell für. Also ja, ein typischer Forschungstag für Henri Favre, der die meiste Zeit seines Tages mit solchen Beobachtungen verbringt. Und der Grund, warum er dann aber von vielen Leuten, wir haben ja die Szene, ne, durch diese Leute ergänzt, die vielleicht so ein bisschen den belächeln, der da auf dem Boden liegt, ist auch, dass das überhaupt nicht zeitgemäß war, was Henri da gemacht hat. Also den Tag irgendwie faul, in Anführungsstrichen, auf der Erde herumzuliegen. Und so sieht's ja für Außenstehende erstmal aus. Zu der Zeit fährt beispielsweise schon die erste Eisenbahn, die Menschen beginnen in Fabriken zu arbeiten und die Menschen auf dem Land leben wirklich in großer Armut. Also da entsteht eine große Lücke auch zwischen den Menschen, die hungern und müssen eigentlich wirklich nur arbeiten, um satt zu werden. Gerade erst ist Napoleon gestorben, also es ist so eine Zeit des Umbruchs auch ein bisschen. Also wirklich keine Zeit für so Zerstreuungen, wie sie Henri scheinbar so oft sucht. Mhm. Aber er tut das allen Widerständen zum Trotz, denn nur da fühlt er sich so richtig lebendig und eben nicht, während er Grammatik lernt oder ja, könnte sich niemals vorstellen, in irgendeiner Fabrik zu schuften oder auf dem Feld oder so.
Mhm. Aber irgendwie der Kontext ist schon wichtig da. Also ist irgendwie super, hat nochmal so eine, es bedeutet einfach nochmal was anderes in seiner Zeit, das aufzumachen.
Auf jeden Fall. Wenn man das jetzt heute machen würde, dann wäre man halt irgendwie so ein bisschen der schräge Mann von nebenan, so, ne? Aber man kann ja diese Freiheit wählen. Und er hat das halt allen Widerständen so zum Trotz und allen Vorurteilen zum Trotz gemacht.
Wir können mal gucken, wo er eigentlich geboren ist. Er wird 1823 in Saint-Léon in Frankreich geboren. Es klingt ja irgendwie immer recht idyllisch,
finde ich,
wenn
auch
man so diese französischen Örtchen sich vorstellt. War es bei ihm aber nicht immer. Sein Vater ist Landwirt und verdient nur sehr wenig Geld. Und als Henri dann in die Schule kommt, wird es auch nicht so richtig besser. Denn da muss er ja still sitzen. Er soll da jetzt Bücher lesen und sich nicht nur die Cover angucken, auf Buchstaben starren und fällt halt immer wieder aus der Reihe, weil er zu den Kleinsten und auch den Jüngsten der Klasse gehört, also das kommt noch dazu, aber auch weil seine Familie nicht so viel Geld hat, also er gehört auch eben zu denen, die sich das eigentlich nicht leisten können, so fantasievoll zu sein, entwickelt er schon sehr früh das ein bisschen, was wir bei Leonardo hatten, er wird zum Autodidakt.
Ja, genau, weil er das eben in der Schule sich nicht einholen kann. Und dann ging er eben seiner Fantasie nach der Schulzeit oder nach der Schule, dann wenn es aus war, nach, indem er dann zum Beispiel in den Wald ging oder irgendwelche Tümpel besucht hat, da hat er Steine gesammelt, die Tiere beobachtet und kam dann irgendwie abends immer mit vollen Taschen nach Hause, die dann gefüllt waren mit irgendwelchen Steinen und Sammlerstücken. Und seine Mutter, die ja dann wahrscheinlich recht streng war, hat ihn zwar jedes Mal gezwungen, die Steine alle wegzuwerfen, aber er hat sie immer irgendwie wiedergefunden und sammelt weiter und beobachtet alles um ihn herum. Und seinem Vater muss Henri aber auch bei seinen Geschäften helfen. Also der Vater ist ein sehr mürrischer Mann, dem auch nicht so richtig gelingt. Also er hat nicht so einen guten Geschäftssinn und scheitert irgendwie auch relativ oft mit seinen Ideen. Und dem ist aber auch vor allem das Arbeiten wichtig. Also der hat so ein Credo, was Henri dann später auch vor seinen Kindern immer so im Scherz so ein bisschen wiederholt. Er sagt nämlich immer, wer arm ist, muss von Sonnenauf bis Sonnenuntergang schuften wie eine Maschine. Also genau das Gegenteil von dem, was Henri sich so vorstellt für sein Leben. Mhm. Und er sagt auch, Wissensdurst müsste so früh es geht gebrochen werden. Ne? Also diese Zerstreuung, die wir ja hier in der Szene aus Henris späterem Leben so beschrieben haben, das ist überhaupt nichts, was der Vater ja für das Leben von irgendwem überhaupt sieht, geschweige denn von seinem eigenen Sohn. Und darüber ist Henri aber auch so ein bisschen zum Rebell geworden, weil er eben so eine sehr strenge und auf Arbeit fokussierte Kindheit hatte. Und er hat halt dann genau das Gegenteil gemacht. Und das ist ja im Prinzip dann auch so sein Glück so ein bisschen gewesen, weil er das dann voll ausgelebt hat. Trotzdem hat er aber nie negativ über seine Eltern geredet und sagt halt immer oder hat immer gesagt, sie wussten es eben nicht besser und sie mussten halt auch so viel arbeiten, um überhaupt satt zu werden.
Ja, und das war der Zeitgeist auch.
Genau, ja.
Als Henri 16 ist, zieht die Familie um nach Rodez, wo der Vater ein Café eröffnen möchte. Henri besucht die weiterführende Schule da, aber großes Interesse hat er immer noch nicht daran und liest viel lieber die Bücher vom Dichter Vergil zum Beispiel. Denn da kommen auch Bienen vor und Zikaden, das findet er natürlich spannender. Oder während andere jetzt irgendwie nach Grammatikfehlern suchen in Büchern und Gedichte lesen, fällt ihm auf, dass da zum Beispiel ein Wespenstachel in so einer Buchseite drin steckt und den guckt er sich viel lieber an. Er weiß sich zu beschäftigen.
Ja, er weiß sich zu beschäftigen.
Die Stunde rumzukriegen.
Seiner Leidenschaft nachzugehen. Ich kann das irgendwie richtig gut vor mir sehen, wie alle da so, ja wann, an welcher Stelle wird jetzt das mit Doppel-S geschrieben, wenn man es jetzt mal ins Deutsche übersetzt und er untersucht halt diesen Wespenstachel. Also irgendwie.
Den anderen wahrscheinlich gar nicht gesehen hätten.
Nee, genau. Rausgefegt hätten wahrscheinlich. Ja. Oder, was ist das
richtig.
Denn? Genau.
Noch nicht mal angefasst, wahrscheinlich nur so weggepustet.
Ja, genau, ich schätze auch. Aber er war halt einfach so eine Träumerperson. Leider folgen darauf noch viele, viele Umzüge und weitere neue Cafés, weil Henris Vater wirklich irgendwie immer wieder mit seinen Café-Ideen scheitert. Mhm. Aber die Familie kämpft sich irgendwie durch und mit 19 Jahren erhält Henri dann sein Diplom und arbeitet als Lehrer. Und er ist wirklich, und das ist ihm bis an sein Lebensende geblieben, ein guter Lehrer. Also er hatte ein großes Talent darin, Wissen anschaulich und greifbar zu vermitteln. Also jetzt nicht nur in der klassischen Rolle als Lehrperson, dass er so vor der Klasse stand und denen das erklärt hat, sondern eben später auch durch seine Bücher, die er verfasst hat, wo er ja im Prinzip auch Lehrer war, nur eben dann durch das, was er geschrieben hat. Ja, aber leider hat er sein ganzes Leben lang auch als klassischer Lehrer sehr, sehr schlecht verdient und sich teilweise musste er sich von dem eigenen Ersparten dann noch Schulmaterialien kaufen, damit der Unterricht irgendwie anschaulicher ist, was aber auch ja natürlich zeigt, wie ambitioniert er war und wie wichtig ihm das war, irgendwie so Wissen zu vermitteln. Aber er musste da schon immer sehr sich so durchkämpfen, wie seine Eltern eigentlich auch.
Ja, und eine Sache, die ihn auch immer stört, ist, dass in der Schule Naturwissenschaften nicht so einen großen Platz haben. Das, ja, widerspricht ihm so ein bisschen, denn eigentlich ist genau das ja das, was er vermitteln möchte. Schließlich kann er an seiner Schule den Schulleiter überzeugen, Chemieunterricht einzuführen, denn die Schulkinder kommen alle vom Land und Henri findet es besonders wichtig, ihnen zu erklären, wie eigentlich die Böden der Felder und die Pflanzen so arbeiten. Das möchte er ihnen beibringen, damit sie einfach auch gut damit arbeiten können, also noch besser Dinge anpflanzen können. Leider verdient er trotz dieser ganzen Arbeit, die er sich macht, nicht mehr Geld und deswegen zieht er nochmal um auf die Insel Korsika. Da wird nämlich ein Lehrstuhl für Physik frei und er geht da jetzt hin, wo er eine völlig neue Pflanzen- und Tierwelt entdecken kann. Dort lernt er jetzt Tiere und Pflanzen zu erforschen, studiert die Anatomie der Tiere und lernt auch, wie er sie richtig katalogisiert. Und das ist jetzt ein neues Skill, was ja bei ihm dazukommt, was ein wichtiger Grundstein für sein Leben wird.
Ja, genau. Also vorher war das mehr halt so beobachten und mal was aufschreiben, aber jetzt bekommt das so eine richtige Struktur. Und vielleicht war der ein oder andere schon mal auf Korsika. Das ist wirklich faszinierende Natur dort, kann ich sehr empfehlen. Und aber auch ihn fasziniert das total.
Und das kriegt jetzt schon so ein bisschen was Grammatikmäßiges, ne?
Also katalogisiert.
Ja, die Natur dann jetzt auch wieder in so Muster vielleicht.
Aber das waren ja bestehende Sachen sozusagen. Die Grammatik ist ja komplett menschengemacht. Ich glaube, das hat ihn so gestört.
Stimmt.
Also es ist ja sowas Erdachtes. Und die Natur funktioniert ja einfach ohne Zutun von irgendwem.
Aber trotzdem, eine spannende Vorstellung. Gerade so, du kommst da auf so eine Insel. Ich stelle mir das da vor, dass, boah, es überall explodiert, so die Natur. Und dass man sich dann vornimmt, okay, das strukturiere ich jetzt.
Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob er da so strukturiert rangegangen ist, aber zumindest hat er das da so gelernt.
Gelernt, ja.
Ja, also da wurden ganz wichtige Grundsteine eben gesetzt. Und um euch mal so zu zeigen, wie fasziniert er eben von der Natur war und von dem, was die so zu bieten hatte, da gibt es irgendwie ein ganz nettes Zitat quasi, was er mal zu seiner Tochter wohl gesagt hat, und zwar, dass die Architektur des Louvre, also ein sehr bekanntes Gebäude in Frankreich, weniger gelehrt ist als die Architektur einer Schnecke. Also quasi das, was Menschen sich in ihrem Hochmut und in, ja, wie großartig sie sich halten, sich erdacht haben, ist immer noch nicht so großartig wie eine einfache, in Anführungsstrichen einfache Schnecke, die so den Salat frisst, weil die ist immer noch architektonisch spannender aufgebaut. Und diese Beobachtungen, die er in seinem Leben lang an verschiedenen Orten macht, schreibt er in fast schon philosophische Art und Weise auf und fertigt teilweise unheimlich detaillierte Zeichnungen dazu an. Seine Zeichnungen von Pilzen sind zum Beispiel weltberühmt. Und das Besondere ist, dass er eine sehr einfache Sprache in seinen Texten wählt und nicht so das Ganze wissenschaftlich verklausuliert, wie es bis dahin irgendwie so der Fall war, um sich als besonders schlau darzustellen. Also er versucht es eben so zu erklären, dass das allen zugänglich ist. Und das bringt ihn zwar von hohen Wissenschaftlern nicht so viel Ruhm ein, aber eben vom einfacheren Volk, dem das bis dahin versperrt geblieben ist. Die lesen seine Bücher mit ganz viel Faszination und das ist eben auch das, was er vermitteln will. Also die Faszination für die Natur und ja, was es da alles zu entdecken gibt und wie die Natur zusammenarbeitet und so weiter. Und insgesamt bringt er in seinem Leben 95 solcher Bücher heraus. Also die kann man auch, glaube ich, alle noch lesen und nachkaufen und teilweise sind die auch noch ziemlich exakt, also kann man sich auf jeden Fall mal eins besorgen und das bleibt sein Leben lang neben den ganzen anderen Tätigkeiten, die er so hat, seine beste Einnahmequelle. Also das ist eigentlich das, womit er wirklich seinen Lebensunterhalt finanziert.
Ja. Und toll, dass er vor allem dann eben die Menschen damit erreicht.
Ja.
Nach seiner Station auf Korsika geht es für ihn wieder aufs Festland nach Avignon. Da lehrt er weiter in der Physik. Danach macht er auch noch einen Doktortitel in Naturwissenschaftlichen an der Sorbonne in Paris. Nachdem er nämlich in seiner kleinen Küche gleich 3 Dissertationen verfasst hat. Eine über Tiere und 2 über Pflanzen. Also er hat schon einen guten Ruf, er hat auch so wissenschaftlich was drauf, aber das Geld will durch diese Arbeit irgendwie trotzdem nicht so richtig zu ihm kommen und deshalb scheitert er an einer Universitätskarriere, denn dort kann man damals nur gegen eine Aufwandsentschädigung lehren, also das kommt auch noch dazu.
Das ist so krass.
Und weil Henri eben nicht aus einer superreichen, vermögenden Familie kommt, kommt das für ihn nicht in Frage und außerdem stören sich auch die anderen Professoren an seiner eigenbrötlerischen Art und das gibt einem ja dann auch nicht so ein gutes Gefühl, da weiterzumachen.
Es ist richtig heftig, dass du dir quasi, also du musstest quasi schon vermögend sein, um überhaupt
lehren zu dürfen,
genau. Also konntest da jetzt kein Geld mehr mit verdienen. Eigentlich war das immer so sein Traum, halt eine wissenschaftliche Karriere anzustreben, aber das hat er dann leider nicht machen können. Und am Ende ist das ein bisschen sein Glück gewesen. Er muss jetzt also nach anderen Geldquellen suchen und er bekommt tatsächlich einen besonderen Auftrag, der viel Geld verspricht, weil der super wichtig ist damals für die Menschen. Er soll aus der zum Textilfärben genutzten Färberröte, dem sogenannten Färberkrapp, Alizarin extrahieren. Färberkrapp, das ist eine Pflanze und das darin enthaltene Alizarin liefert je nach Beize unterschiedlich rötliche Töne. Man kann sogar heute noch mit dieser Pflanze färben. Das ist vielleicht mal so ein ganz lustiges Experiment. Macht man natürlich nicht mehr. Und Forschungen mit einer Pflanze, das ist ja genau das Richtige für Henri. Ja. Deswegen widmet er sich jetzt diesem Fachgebiet. Und nach 12 Jahren der Forschung gelingt es ihm schließlich und er erhält ein Patent auf die Erzeugung reinen Allicerinpulvers aus der Wurzel der Pflanze. Also genau das, was man quasi braucht, um dann in der Farbe Rot oder in Rottönen zu färben. Aber sein Glück ist nur von kurzer Dauer, denn schon ein Jahr später, es ist wirklich schlechtes Timing, entdecken deutsche Chemiker, wie sich der Farbstoff synthetisch aus Einzelkomponenten herstellen lässt. Und der bis dahin wirklich verbreitete Anbau von Färberröte kommt völlig zum Erliegen. Und ist das der ganze Traum von diesem Allicerinpulver, was er dann endlich gefunden hat, platzt innerhalb von einem Jahr. Mist, ey. Und man sagt wohl, dass seine Hände noch 2 Jahre danach rot gefärbt waren und er sie immer so ein bisschen versteckt hat, weil er, das war natürlich für ihn so ein bisschen so eine Schmach, dass er dann das zwar herausgefunden hat, aber dass dann, genau, dass dann direkt wieder hinfällig war. Also auch damit wird er leider wieder nicht reich. Echt ein schlechtes Timing.
Oh, das tut mir so leid für ihn. Und es gibt noch was, womit er damals der gebildeten Gesellschaft so ein bisschen sauer aufstößt, weil er sich für die Bildung von Mädchen einsetzt und eine gut besuchte Vortragsreihe für Frauen anbietet. Uiuiui. Mhm. Da wagt er sich aber in Gebiete vor, weil Henri diese unschuldigen Wesen mit den Sexualfunktionen der Blüten konfrontiert, wird schwierig. Seine Vortragsreihe bald verboten. Mm. Oh mein Gott. Und neben seiner Stelle verliert Henri auch seine Mietwohnung, wo er eigentlich mit seiner Familie eben lebt. Also krass, da willst du einfach nur eine Vortragsreihe für Frauen anbilden.
Über die Fortpflanzung von Pflanzen.
Von Pflanzen, das ist richtig. Ja. Aber was ein Schock für diese unschuldigen Wesen.
Das könnte deren Moral ja völlig ins Wanken bringen. Also nee, Männer können damit natürlich klarkommen, aber Frauen, wo kommen wir denn da hin?
Ja, den kündigen wir mal schnell und schmeißen ihn raus.
Schön aus dem Weg schaffen, das ist doch super. Auch wieder ein großer Schicksalsschlag für unseren armen Henri, der sich aber als glückliche Fügung erweist diesmal, weil er nämlich mittlerweile so viel durch seine veröffentlichten Bücher verdient hat und zusätzlich finanziell von seinem Freund, dem Autor John Stuart Mill, unterstützt wird. Den kennt man vielleicht auch, also er hatte ein paar sehr berühmte Freunde, kann er sich endlich einen lang ersehnten Traum erfüllen. Und zwar kauft er ein Anwesen in Sérignan-du-Comtat mit einem 1 Hektar großen Grundstück, das Henri sich als entomologisches Freilandlabor ausgesucht hat. Also richtig schick, der zieht dann da ein großes Haus, renoviert das noch so ein bisschen oder saniert das und den Garten oder dieses große Grundstück, da kann er jetzt voll seinen Traum ausleben, ohne dass er da am Feldrand von irgendwelchen anderen Menschen ausgelacht wird. Also er baut dann da wohl auch so eine große Mauer um das Grundstück herum, damit er nicht gesehen wird und völlig ungestört ist. Und er zieht sich also mit nur 48 Jahren komplett aus dem aktiven Berufsleben zurück und geht vor allem dann in seinem eigenen Garten seinen Studien und Beobachtungen nach. Und das Verrückte ist, oder ein bisschen verrückt, man kann das Anwesen heute noch besuchen. Und ich war sogar schon mal dort.
Erzähl uns mehr. Es wie sieht der Garten aus?
Wunderschön. Ja. Also ganz, ganz schön. Und
ist das ganz wild?
Es ist schon wild, aber es ist jetzt nicht, es wuchert jetzt nicht zu oder so. Okay. Also es ist schon, man merkt, dass es von einem Menschen angelegt wurde und jetzt nicht irgendwie völlig sich selbst überlassen wurde. Ja. Also ganz viele unterschiedliche Pflanzen und hohe Bäume und ganz viele Insekten, die da rumschwirren. Und dann kann man natürlich auch in das Haus gehen und sich auch da angucken, wo er dann da gezeichnet hat und wo er dann die Insekten auch teilweise in so Gläsern beobachtet hat und so. Also es ist richtig, richtig interessant.
Eine Becherlupe hat er vielleicht
auch. Ja, genau. Er hat dann so wahrscheinlich Marmeladengläser oder irgendwie sowas genommen. Also richtig spannend, wenn man mal da in der Nähe ist. Das lohnt sich sehr und es ist wirklich einer der schönsten Gärten, die ich jemals gesehen habe. Oh. Also ja, sehr, sehr schön. Deswegen ist mir da, glaube ich, auch so plastisch in Erinnerung geblieben.
Ja, Und das hatten wir hier auch noch nie, ne? Ein Freiluftlabor. Mhm. Wir hatten immer, dass Leute auf irgendwelchen Dachböden oder in Kellern oder so gearbeitet haben.
Wo dann aber auch eine von uns mal war. Also das hatten wir auch, glaube ich, noch nie. Ich war einfach schon mal im Garten von Henri Fabre.
Ja, das ist richtig
krass. Das ist schon cool.
Schön. Ja, und er macht da wirklich einen Großteil seiner Studien. Er liegt stundenlang in diesem Garten. Auch eine schöne Form, ne? Also andere stehen an irgendeiner Werkbank, ja. Er liegt da einfach
oder
im Garten.
Oder wir sitzen halt in unserem kleinen Büro. Also ich muss da jedes Mal wieder dran denken.
Und er beobachtet halt vor allem, das macht er ja eher am allerliebsten. Manchmal greift er aber auch in die Insektenwelt ein und führt wissenschaftliche Experimente durch. Und all seine Erkenntnisse, die er in diesem Garten sammelt, hält er in Büchern und Aufzeichnungen fest. Wir können ja mal über ein berühmtes Beispiel seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen. Vielen Entomologen ist der Name Henri Fabre nämlich wegen seiner detaillierten Studien über die Verwandlung, die Metamorphose der Insekten geläufig. Metamorphose heißt, alle Insekten schlüpfen als Larven aus einem Ei und beschließen ihren Lebenszyklus als reife Vollinsekten, sogenannte Imagines. Aber die Entwicklung dazwischen ist verschieden. Insgesamt gibt es 4 Varianten, wie die Phasen ablaufen können, und Henri untersucht sie alle und entdeckt sogar die 4. als allererster. Und zwar die Hypermetamorphose. Dieser Begriff stammt von ihm und ist der einzige wissenschaftliche Begriff, den er geprägt hat. Also merkt euch den. Mhm. Diese Hypermetamorphose beobachtet er beim Ölkäfer, denn die Ölkäfer durchlaufen mehrere Larval- und 2 Puppenstadien. Als erstes das einer Scheinpuppe, bevor sie sich in das geschlechtsreife Tier verwandeln. Ja. Und das beobachtet er zuerst und beschreibt es dann und prägt damit diesen wissenschaftlichen Begriff Hypermetamorphose.
Ja, finde ich, ist eigentlich auch ein einprägsamer Begriff. Also Ölkäfer, kann man sich merken, macht eine Hypermetamorphose. Kann man vielleicht mal flexen, wenn man den im Wald sieht.
Direkt mehrere Larvenstadien.
Genau. Eine weitere Entdeckung, die man ihm zuschreiben kann, also Henri weist als erster die Taxisorientierung bei Tieren nach. Darunter versteht man dieses Reflexverhalten, bei dem ein mobiler Organismus sich von einer Reizquelle ab- oder ihr zuwendet. Also zum
das ist
Beispiel,
die theoretische Beschreibung.
Genau, ja, sehr theoretisch. Also zum Beispiel Motten fliegen zum Licht. Und da gibt es noch sehr viele weitere von, also wo quasi durch dieses Reflexverhalten ein bestimmtes Verhalten ausgeübt wird. Und er prüft seine Ideen der Taxisorientierung 6 Jahre lang in Experimenten an Wildbienen. Die Wildbienen legen ihre Eier nämlich in die Erde und aus denen wachsen Puppen heran. Und später schlüpfen daraus dann Bienen. Und er stellt jetzt also fest, dass die geschlechtsreifen Tiere, die aus den Puppen entschlüpft sind, einen angeborenen Drang haben, sich nach oben, und zwar gegen die Schwerkraft, also auch mit einem Kraftaufwand, sich ins Freie graben oder ins Freie bewegen, also der frischen Luft entgegen, ohne dass ihnen das irgendwie, weiß ich nicht, mal jemand beigebracht hätte oder sowas. Also es ist einfach dieses Reflexverhalten, dass die Puppen sich nach oben graben. Und diese Erkenntnis wird aber fälschlicherweise dann nicht ihm zugeschrieben, weil die Fachwelt seine Texte häufig nicht so ganz ernst nimmt, weil
Fehler.
Ja, die sind halt irgendwie so sehr philosophisch und verspielt geschrieben. Es gibt da nicht so viele Tabellen oder ja, so wissenschaftliche Zeichnungen, und es sind dann mehr wie so Bilderbücher für viele Menschen aus der Fachwelt, und es wird dann eben ja nicht Henri Fabre als erster zugeschrieben, aber wir können uns merken, er hat diese Taxisorientierung eigentlich als erster entdeckt und beschrieben.
Es gibt allerdings auch ein paar Sachen, wo man sagen muss, aus heutiger Sicht hat er sich da auch ein bisschen verrannt. Er hat auch so ein paar Erkenntnisse notiert, die heute klar falsch sind, können wir sagen. Er ist teilweise sehr dogmatisch, was man daran erkennt, dass er sich beispielsweise geweigert hat, die Evolution als ein allgemeines Prinzip anzuerkennen. Die Evolutionstheorie wurde damals von Charles Darwin aufgestellt, mit dem er auch Briefe sogar austauscht. Die Evolutionstheorie besagt ja, dass sich einige Merkmale von Organismen im Laufe der Zeit verändern. Diese Veränderungen ermöglichen dem Organismus, sich besser an die Umwelt anzupassen, und die Veränderungen sollen auch zum Überleben helfen, und deswegen können Organismen auch mehr Nachwuchs bekommen. Also kurz gesagt, bessere Anpassung gleich bessere Überlebenschancen. Und Henri erdenkt sich aber lieber selbst seine Begründung, anstatt sich auf solche Theorien zu verlassen. Und das führt ihn dann manchmal halt auch in die Irre.
Ja, genau. Also zum Beispiel sieht er, wie sich Insekten totstellen. Also wenn zum Beispiel Eidechsen oder Vögel in der Nähe sind, die sie natürlich fressen könnten. Das ist ja laut der Evolutionstheorie eine perfekte Anpassung, weil diese Insekten eben nicht so häufig gefressen werden. Das heißt, man könnte jetzt aus der Evolutionstheorie schließen, die Insekten, die sich häufiger totstellen, wenn ein Fressfeind in der Nähe ist, haben eine höhere Überlebenschance, während die, die schreiend weglaufen, wollte ich gerade schon sagen, hektisch weglaufen, eben gefressen werden.
Zum Glück hat mich noch keine Spinne gefressen.
Henri reimt sich das aber anders zusammen. Er glaubt nicht, dass die Insekten sich bewusst totstellen können, weil sie ja laut ihm gar nicht wissen, was der Tod ist und dass sie stattdessen eher in so eine Schockstarre verfallen und wie so hypnotisiert sind wegen dieser Fressfeinde in ihrer Nähe. Also quasi das dieser Fressfeind in der Nähe eine direkte Reaktion auslöst und das nicht irgendwie so ein angeborenes Verhalten ist, sich dann totzustellen, weil es quasi dann imitiert, dass die das Insekt nicht mehr lebt. Mhm. Also ja, Henri steht generell allen Systemen und so Allgemeintheorien sehr skeptisch gegenüber. Also vielleicht auch so ein bisschen aus seiner eigenen Erfahrung, aus seiner eigenen Kindheit und Jugend heraus, dass er irgendwie so allen ja, System auch in der Gesellschaft skeptisch gegenüberstand, nimmt er die auch in der Wissenschaft nicht so richtig an, was aus heutiger Sicht sicherlich so die größte Schwachstelle in seinen Forschungsarbeiten ist, aber natürlich, ja, also kein Wissenschaftler ist ja natürlich unfehlbar, deswegen, ja, hat er natürlich auch Schwachstellen, aber eben auch viele Sachen, die er als allererster herausgefunden hat.
Ja, und was wir auf jeden Fall festhalten können, dass er mit seinen Veröffentlichungen vielen interessierten Menschen auf der ganzen Welt die faszinierende Natur beigebracht hat, näher gebracht hat. Und das ist sicherlich einer seiner größten Verdienste. Und das ist ja sowieso hier nur ein kleiner Auszug aus seinen wissenschaftlichen Studien. Seine Bücherreihe der Souvenirs ist auf jeden Fall weltberühmt geworden und könnte euch vielleicht gefallen, wenn ihr gerne mal in die Natur eintauchen möchtet, die Henri erlebt hat. Und wenn ihr das, was er gemacht hat, selbst erleben wollt, dann fahrt doch vielleicht einfach nach Frankreich.
Oder einfach auf eine Wiese.
Also ja, auf eine Wiese.
Wiese in eurer Nähe. Legt euch da mal rein und beobachtet die Natur. Ja. Vielleicht seht ihr was Spannendes. Also stelle ich mir auch ganz meditativ vor.
Ja, und vor allem, glaube ich, ist der entscheidende Unterschied nicht auf den Rücken legen und in die Sterne gucken, wie wir das hier schon mal in Folgen hatten, sondern auf den Bauch. Und dann ist man ja automatisch auch allem, was da krabbelt, sehr nah.
Ja, man muss das schon mögen, aber vielleicht kann man sich da ja dran gewöhnen. Man startet vielleicht mit einer Decke.
Ja.
Und dann beobachtet man einen Grashalm.
Und guckt mal, wer auf den Grashalm klettert.
Genau.
Und schreibt uns das doch gerne.
Ja.
Das würde mich ja interessieren, was ihr so im Gras entdeckt.
Ja, total gerne. Kleine Naturkunde hier. Ist doch jetzt auch perfekt hier im Sommer. Kann man das doch gut mal machen. Ich habe jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust auf Natur. Müssen wir mal gucken, wo wir in der Nähe von Köln eine schöne Wiese finden. Mhm. Aber die wird es geben, da bin ich sicher. Wir hoffen, euch hat unser kleiner Ausflug hier gefallen in das Leben von Henri Fabre, der die Natur so geliebt hat, dass er daraus sozusagen sein ganzes Leben gestrickt hat. Und wir hoffen, wir konnten euch hier ein bisschen diese Faszination von ihm vermitteln. Lasst uns sehr gerne eine Nachricht da bei Instagram oder per Mail. Alle Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr unter diesem Podcast. Wir freuen uns wirklich so sehr. Es kommen so nette Nachrichten rein. Also auch so, wer ihr seid und was ihr so macht. Und es ist ganz, ganz schön. Also unser Herz ist jedes Mal total berührt. Ja, und wir haben natürlich quasi so ein bisschen die Erweiterung dieser Folge noch ein Spezial für euch, weil wir die Welt der Insekten noch nicht so ganz verlassen möchten. Vielleicht sind wir ja nach diesem Spezial auch Spinnen so ein bisschen näher gekommen.
Auf jeden
es gibt eigentlich ja keinen Grund, warum man Spinnen nicht gut finden sollte, in Deutschland zumindest. Ne? Es gibt eigentlich ja keine Spinnen, die uns irgendwie gefährlich werden können. Also deswegen, eigentlich gibt es keinen Grund, warum wir die nicht
recht.
So gut finden.
Wir sprechen auf jeden Fall mit einem Spinnenfan. Das kann man schon sagen, ne?
Ich glaube auch Spinnen und Insekten.
Ja, genau. Wir werden nämlich mit einer Insektenbotschafterin sprechen. Mhm. Am Mittwoch schon in einem Spezial. Und eine Frau, die Insekten und krabbelnde Tiere genauso sehr liebt, wie Henri es gemacht hat. Sie liebt alles zu beobachten, was durch ihren Garten flitzt. Sie hat aber auch eine Dachterrasse, wo ganz viele Tiere unterwegs sind und in ihrer Wohnung sogar auch. Also sie wird uns in ihre wilde Welt mitnehmen und ich freue mich sehr darauf.
Ja, ich bin ganz gespannt. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.